Ich weiß von Verdi, dass Verdi vorhat, das Thema Ausstattung, und zwar ergonomische Ausstattung, nicht nur technische Ausstattung im Homeoffice, mit in die Tarifverhandlungen aufzunehmen, weil sie das auch geregelt haben möchten.
Wirtschaft Köln am Platz.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir, die Efficient GmbH, freuen uns sehr darüber, den heutigen Podcast präsentieren zu dürfen.
Hallo und herzlich willkommen zu Wirtschaft Köln Unplugged. Wie geht es Ihnen? Machen Sie gerne hin und wieder Homeoffice? Auch wenn ja die Pflicht dazu schon seit dem 20. März weggefallen ist. Faktisch ist es so, fast ein Viertel der deutschen Beschäftigten arbeitet heute noch zumindest teilweise im Homeoffice. Das hat jüngst das Münchner IFO-Institut gemeldet. Und das entspricht auch dem Wunsch der allermeisten Menschen, wenigstens ab und zu auf die Pendelei ins Büro zu verzichten. Denn effizient arbeiten lässt sich ja auch daheim. Das haben wir in Corona-Zeiten gelernt. Doch wie steht es um die Möbel? Hockt man eher krumm am Küchentisch? Ist der Arbeitsplatz zu hell oder zu funzelig beleuchtet? Arbeiten zu Hause muss gesund sein. Und dafür braucht es die richtige Ausstattung. Mit dieser Überzeugung hat Katharina Hammer mitten in der Pandemie ihr Unternehmen MyHomes gegründet. Die Online-Plattform myhomes.de vermittelt über ein Gutscheinsystem die ergonomisch vernünftigen Wunschschreibtische, Stühle und Lampen für daheim. Bezahlt wird vom fürsorglichen Arbeitgeber, aber aussuchen darf sich die Stücke der Arbeitnehmer. Schließlich sind die Geschmäcker verschieden und es geht ja um die eigene Wohnung. Da soll der Stuhl auch schon gut reinpassen. Katharina Hammer ist keine Unbekannte in Köln. Viele Jahre hat sie als Geschäftsführerin der Kölnmesse gewirkt. Heute wird sie uns erklären, wie sie gewissermaßen als Spätberufene noch zur Start-up-Unternehmerin geworden ist und wie das MyHomes-Modell genau funktioniert.
Dann freue ich mich sehr über unseren heutigen Gast, Katharina Hammer.
Ja, ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Herzlichen Dank für die Einladung.
Ja, freut mich sehr. Wir sprechen ja heute über das Trendthema, kann man beinahe sagen, New Work und Homeoffice, und zwar unter einem ganz besonderen Aspekt, nämlich der Büroausstattung. Und da haben Sie mit Ihrem Unternehmen MyHomes ja einiges jetzt beizutragen, damit die Arbeitnehmer in ihrem Homeoffice daheim ordentliche ergonomische Möbel bekommen. Das ist sicherlich unser großes Gesprächsthema heute. Wir würden aber ganz gerne einsteigen mit den üblichen Köln-Fragen, die wir hier bei Wirtschaft Köln unplugged haben. Zum Beispiel dieser: Wo fühlen Sie sich hier in Köln wohl?
Eigentlich fühle ich mich in Köln grundsätzlich überall wohl, weil Köln so vielfältig ist und vor allen Dingen auch so jung durch die vielen Hochschulen, die hier sind, und damit auch eine sehr, sehr schöne Kulturszene hat, die auch unplugged ist, wenn man das mal so sagen kann. Und ich bin ja aus München hierher gezogen, und München ist da in diesen Bereichen sehr etabliert und sehr konservativ, und genau dieser Spannungsbogen, den fand ich immer sehr interessant.
Gibt es einen ganz konkreten Lieblingsort, den Sie hier haben?
Nö, es gibt viele Lieblingsorte. Dafür, dass ich in meiner früheren Tätigkeit auch extrem viel gereist bin, war mein Lieblingsort immer zu Hause.
Okay, auf Ihre Tätigkeit kommen wir gleich noch zu sprechen, nämlich in der Messewirtschaft. Gibt es denn etwas, wo Köln was verbessern müsste oder könnte?
Ja, wo man also sich regelmäßig die Haare rauft, oder wo ich mir regelmäßig die Haare raufe, ist dann auch die Selbstzufriedenheit von Köln, in Absichtserklärungen stecken zu bleiben und die Themen nicht zur Vollendung zu bringen. Das zieht sich durch die vielfältigsten Themen durch und ist am stärksten ausgeprägt, ich glaube, bei der Verwaltung.
Mhm. Haben Sie da ein konkretes Beispiel, wo Sie vielleicht auch aus Ihrer vorherigen Tätigkeit bei der Kölnmesse mal gesagt haben, so kann es ja wohl nicht sein?
Ja, ich würde da jetzt gar nicht auf spezielle Anlässe ausgehen, aber das Letzte, was eigentlich so auch auffällig ist nach außen, dass Köln eine unheimliche, nach Ausbruch des Krieges in der Ukraine, eine unheimliche Solidaritätsbekundung der Ukraine gegenüber gezeigt hat, mit rund 250.000 Demonstrierenden an Rosenmontag. Und die Berichterstattung danach über die Probleme der Verwaltung in der Abwicklung waren also gelinde gesagt sehr beschämend.
Also man meint, spielen Sie an auf die kalte Messehalle und solche Sachen, oder?
Nee, ich spiele gar nicht mal an auf die kalte Messehalle, sondern ich spiele darauf an, dass man an einem Donnerstag um 12.30 Uhr den Flüchtlingen sagt, man solle bitte nächste Woche kommen, weil man hätte keine Wartemarken mehr und könnte das innerhalb der normalen Arbeitszeit nicht abarbeiten.
Mhm. Gibt es denn auch, jetzt um aufs Positive nochmal zu gucken, etwas, wo Köln unterschätzt wird, trotz aller Selbstverliebtheit?
Das ist auf jeden Fall so in der Vielfalt in der Kultur. Das wird von außen nicht gut erkannt. Das hat auch ein bisschen damit zu tun, dass aus meiner Wahrnehmung Köln in der Vergangenheit zumindest sich sehr, sehr stark über die Kirche, Karneval und Konsum definiert hat nach außen hin. Und jetzt müsste halt das K dann umgeändert werden in das Thema Kultur und Kulturszene, die hier ist.
Okay. Sie sprachen eben an, Sie kamen aus München. Heißt das auch, Sie sind Bayern, sind auch in München aufgewachsen?
Nein, ich bin geboren in Berlin, aber ich bin in Düsseldorf aufgewachsen.
Und dann waren Sie an der Fachhochschule Niederrhein und haben erstmal was ganz Spezielles gelernt, nämlich Sie sind Bekleidungsingenieurin geworden.
Das ist richtig. Ich bin sozusagen der studierte Schneider in der Ausdrucksweise, habe aber dann... Ich haule jetzt mal ganz groß aus, mit der Diplomarbeit ein innovatives Thema für die Industrie betreten, wie man nämlich mit Desktop-Publishing-Software einfach auch Design- und Entwurfstechnologien machen konnte, hatte dadurch dann auch die Möglichkeit, also bis dahin gab es nur große geschlossene Anlagesysteme mit einem Investitionsvolumen von damals noch rund 500.000 DM, um überhaupt in die Digitalisierung reinzukommen. Und das war dann sozusagen ein Investment, wo man 1 bis 2 Nullen dran streichen konnte. Und das war natürlich für die Industrie sehr interessant. Und deswegen hatte ich auch viele Jobangebote, als ich dann fertig war und bin dann erstmal in die Industrie gegangen.
Sie waren bei Dürkop Adler,
glaube ich. Ich war bei Dürkop Adler, dort in der Entwicklungsabteilung, verantwortlich für Demo-Training und Customer Support für wirkliche Hochtechnologie, nämlich Wasserstrahlzuschnitt und Ultraschallzuschnitt. Technologien, das ging vor allen Dingen in die Automobilindustrie und die Polstermöbelindustrie über das Thema Einsparung im Vergleich zu Stanzen und Messern, die geschliffen werden müssen. Also dass man in diese Richtung gearbeitet hat.
Dann waren Sie ja eigentlich, man kann sagen, im Maschinenanlagenbau richtig drin. Und sind dann aber irgendwann in die Messewirtschaft gewechselt. Wie kam es dazu?
Ja, das Thema Messe hat mich in meinem Berufsleben, also auch schon vorher, immer begleitet. Wir haben in Düsseldorf in der Nähe von der Messe gewohnt und waren dann natürlich auch sehr interessiert an den großen Publikumsveranstaltungen, die dort stattgefunden haben, wie zum Beispiel die Boot. Das war ein Pflichtprogramm für die Familie, weil wir alte Segler sind. Und ich habe dann natürlich als Hostess und als Model mein Studium finanziert und dann im Berufsleben, im Maschinenbau natürlich sowohl als Aussteller als auch als Besucher immer mit Messen Kontakt gehabt. Und das fand ich etwas sehr Faszinierendes. Und ich hatte dann auch einen persönlichen Break. Und um einfach auch mal was anderes zu machen, habe ich bei der Messe München als Hostess angefangen. Und habe dann auch mit dem neuen spannenden Projekt der Inbetriebnahme des neuen Messegeländes auf dem alten Riemer Flughafen mich dort beworben und bin auch sofort genommen worden für den Aufbau der gesamten Servicebereiche rund um das Messewesen und habe dann sozusagen bei der Messe München meine Karriere bis zur Prokuristin hin verfolgt.
13 Jahre lang waren Sie dort, ne?
14.
14 sogar.
14 sogar, ja.
Und
so nahm das seinen Lauf.
Okay. Und dann steckten Sie sehr tief in der Messeszene und haben dann den Ruf aus Köln bekommen und sind dem gefolgt, ja?
Das ist richtig. Dem bin ich dann gefolgt und war dann etwas mehr als 7 Jahre als Geschäftsführerin bei der Köln-Messe verantwortlich für alle Veranstaltungen hier am Standort Deutschland.
Mhm. Und welche Messe ist besser, Köln oder München?
Ach, das kann man so nicht sagen. Das Portfolio ist total anders. Ich hatte in München ein Portfolio, zu dem man keine emotionale Beziehung aufbauen konnte. Also mit so einer Abwasserpumpe, das ist halt einfach nicht wirklich sexy. Und die Kölnmesse hatte ein Portfolio, wo man dann auch durchaus persönliche Neigungen zu den Themen hatte oder zu den Themen hat und die dann auch emotionalisierter sind.
Okay, also Sie haben konkret das, was ich sag mal, ein paar Messen, die jetzt auch zu unserem Thema stärker führen. Sie haben die Möbelmesse IMM auch betreut, Orgatec und Interzoom heißt die, glaube ich, wo die Büromöbelhersteller und Zulieferer auch vertreten sind.
Ja, man muss das so sagen, die IMM ist die Messe für die Privathaushalte, die Orgatec ist die Messe für die Arbeitswelten und die Interzoom ist sozusagen die Zuliefermesse für beide, für die gesamte Einrichtungswelt.
Verstehe, aber damit hatten Sie schon auch tiefe Kontakte zu Herstellern, Händlern aus der Möbelszene sozusagen.
Ja, das, was für mich vor allen Dingen so unheimlich faszinierend war, ich hatte da bei der Interzum, bei der ersten Interzum, mit der ich zu tun hatte, war dann der Chefentwickler von Dürkop Adler, der damals den Wasserstrahlzuschnitt betreut hat, der hatte sich in der Zwischenzeit, nachdem Dürkop Adler diese Sparte zugemacht hat, mit dem Thema selbstständig gemacht. Und es war noch genau die gleiche Technologie, mit der ich sozusagen so Anfang der 90er Jahre zu tun hatte. Das fand ich sehr amüsant. Wir mussten dann beide schmunzeln.
Ja. Man muss ja sagen, nach dieser langen Zeit der Messekarriere und der erfolgreichen Zeit haben Sie bei der Kölnmesse aufgehört. 2020, glaube ich, war das. Mhm. Und sind dann im letzten Jahr, 2021, zur Gründerin geworden. Im Alter von, ich glaube, das haben Sie auch herausgestellt, deswegen sage ich es, im Alter von 55 Jahren, plötzlich zu Hause in der Gründerszene mit einer Geschäftsidee, die Sie jetzt vielleicht am besten mal schildern.
Ja, also mein Vertrag mit der Kölnmesse lief 2020 aus und ich hatte von Grund auf vor, mich selbstständig zu machen, wollte ursprünglich sozusagen in das Messewesen reingehen, hatte auch schon den Markeneintrag und so alles da und dann kam Corona.
Moment, ins Messewesen reingehen heißt eine eigene Messe
machen? Eine eigene Messe machen, okay. Natürlich eine eigene Messe machen und dann, wie gesagt, kam Corona und dann hat sich doch sehr viel komplett anders entwickelt und das hat mir gezeigt, dass das Messewesen so in der Form erstmal mittelfristig nicht mehr Bestand hat, dass man als Privatunternehmer auch mit den Subventionierungsmöglichkeiten, die Öffentlich-Rechtlichen, wenn man das mal so in Anführungszeichen hat, sagen darf, dass man da nicht unbedingt im Wettbewerb stehen kann bzw. sollte, vor allen Dingen, wenn man mit einem Projekt im Neuanfang ist.
Können Sie sagen, in welchem Bereich das gespielt hätte?
Nee, weil ich würde es gerne später irgendwann ausspielen, okay. Deswegen würde ich da gerne ungern drüber reden.
Okay, verstehe.
Und und dann habe ich das gemacht, was man im Messewesen eigentlich immer macht. Man guckt sich Märkte an, man guckt sich gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklungen an. Und wir sind ja Anfang 2020 sind wir ja sozusagen in ein absolutes Massenexperiment geschickt worden, nämlich das Thema Homeoffice. Das war ja dann angeordnet. Mhm. Und es gab vorher schon Intentionen auch von Betriebsräten in die Richtung zu arbeiten, aber das wurde von den Arbeitgebern eigentlich noch sehr, sehr vorsichtig betrachtet und man konnte sich das nicht so richtig vorstellen. Es gab zwar schon Videokonferenzsysteme, aber die wurden je nach Neigung und Ausrichtung der Unternehmen doch sehr spärlich genutzt. Ja. Und mit dem Thema, mit der staatlichen Anordnung, dass alle Arbeitsplätze, die sozusagen im Büro Tätigkeiten sind, ins Homeoffice müssen, war das sozusagen eine Art von Massenexperiment.
Ja, jeder, der konnte, sollte von zu Hause arbeiten und war natürlich dafür nicht unbedingt ausgerüstet. Das endete dann am berühmten Küchentisch mitunter.
Das ist bis heute, das ist auch bis heute noch ansatzweise so. Mhm. Und da wir mit der Orgatec auch gemeinsam eine umfangreiche Neu- und Repositionierungskonzeption erfolgreich gemacht haben, war mir sehr schnell klar, dass für sich für diese Branche ein neuer Absatzmarkt auftut, den sie in ihrer derzeitigen Handels- und Absatzstruktur noch überhaupt nicht im Fokus haben und deren Absatzkanäle auch für diese Kleinteiligkeit überhaupt nicht ausgerichtet sind.
Ja, das heißt, um es mal auf den Punkt zu bringen mit Ihrem Unternehmen, das Sie dann gegründet haben, My Home Is, vertreiben Sie oder Sie sind eine Plattform für den Vertrieb von Büromöbeln, so kann man sagen?
Ja, das ist ein digitaler Marktplatz für Homeoffice-Einrichtungen, mhm. wo Unternehmen, also wo jeder natürlich kaufen kann, der dafür interessiert ist. Aber der USP des Marktplatzes ist, dass Unternehmen, die ihren Mitarbeitern im Homeoffice etwas Gutes tun wollen, beziehungsweise ihrer Fürsorgepflicht nachkommen wollen, die können von der Plattform Gutscheine kaufen, in der Summe frei wählbar und die Mitarbeiter können dann mit dem Gutschein sich die Produkte aussuchen, die ihren persönlichen Bedürfnissen entsprechen, weil nur 35% der Inhaber von Büroarbeitsplätzen hat überhaupt ein eigenes Arbeitszimmer. Mhm. Der Rest muss das irgendwie in die Wohnung mit integrieren. Und vor allen Dingen hat der Mitarbeiter kann da seinen persönlichen Geschmack einbringen. Es ist ja so, dass im Unternehmen wird ja das Unternehmens-CI bei Neubeschaffung von Möbeln meistens durchgezogen. Und das sieht ist ja im Homeoffice, aus, ne? Ja. Sieht ja alles gleich aus. Ja. Und das ist im Homeoffice, wenn Sie 200 Stühle kaufen für Ihre Mitarbeiter, dann haben Sie ungefähr 190, die gerade erklären, warum das jetzt optisch nicht so unbedingt bei sich zu Hause reinpasst oder auch, was weiß ich, vom Drehkreuz nicht durch besondere Türen und solche Themen. Und das decken wir damit ab.
Mit dieser Gutscheinlösung, das ist, glaube ich, so der, Sie sagten USP, also das Alleinstellungsmerkmal. Ne?
Das ist richtig. Das ist aber jetzt, das hört sich jetzt an, Gutschein, das ist nicht das Gutscheinsystem im verständlichen Sinne, dass der Unternehmer den Gutschein kauft und dann an den Mitarbeiter weitergibt, sondern der Unternehmer gibt nur eine Zahlungsverpflichtung ab. Das heißt, das Konto des Unternehmens wird erst dann belastet, wenn der Mitarbeiter dann auch sich ein Produkt bestellt hat.
Okay, und wenn man, sagen wir mal, einen 1.000 Euro Gutschein vom Arbeitgeber bekommt, aber möchte gern für 2.000 einkaufen, weil man
dann kann man selbstverständlich drauf. Das Geld noch draufzahlen.
Okay, klar. Und wenn man ihn nicht ausschöpft, dann kann man noch sagen, dann gehe ich bei IKEA vorbei und hole mir dann noch Kerzen.
Das ist ja genau der Punkt, den wir damit haben, weil wir kuratieren ja die Produkte, die bei uns auf dem Marktplatz sind. Und der Arbeitgeber hat über diese Methode die Garantie, dass die Produkte der Arbeitsstättenverordnung entsprechen und dass sie eben diese Ergonomie haben. Das ist, also in der letzten anderthalb, zwei Jahren ist von den Arbeitsrechtlern sehr häufig empfohlen worden, dass man den Unternehmen, den Mitarbeitern dann fürs Homeoffice eine Pauschale bezahlt, wo diese Themen alle abgedeckt sind. Aber man weiß überhaupt nicht, ob die Pauschale nicht als versteckte Gehaltserhöhung mitgenommen wird und ob der Mitarbeiter das Geld dann auch tatsächlich in eine ergonomische Einrichtung investiert. Und mit diesem System ist das für den Arbeitgeber auch eine größere Steuerungsmöglichkeit. Denn die Krankenkassen schreien schon auf. Im Jahr 2020 haben die Rückenleiden um 7% zugenommen. Und das ist deswegen auch ein Painpoint für die Krankenkassen und auch für die Berufsgenossenschaften, weil die durchschnittlichen Krankentage eines Rückenkranken sind 21 Tage.
Ja.
Das ist also eine Belastung für die Sozialsysteme.
Auf jeden Fall. Das heißt also, wenn ich Sie richtig verstehe, haben Sie, Sie sagten, Sie kuratieren. Das heißt, Sie listen auf Ihrer Plattform nur solche Möbel, die sowieso einen bestimmten Mindeststandard bringen an Ergonomie und haben da, glaube ich, auch die Verwaltungsberufsgenossenschaft zu Rate gezogen, um da so eine Art Klassifizierung
zu machen. Ja, wir haben den sogenannten My Home is Ergonomie-Index entwickelt, der also mit drei verschiedenen Ergonomieblättern, also je mehr Blätter, desto ergonomischer, die Produkte klassifiziert. Und wir haben uns da an die Empfehlungen der Verwaltungsberufsgenossenschaft ausgerichtet, die sozusagen für die Einrichtung von mobilen Arbeitsplätzen, wie zum Beispiel in einem Hotel oder so, abgeben. Mhm. Und da ist auch genau klassifiziert, dass wenn zum Beispiel nur ein Ergonomieblatt da an dem Produkt ist, dass dann nicht empfohlen wird, das Produkt den ganzen Tag zu verwenden, sondern dass man mit diesem Produkt gegebenenfalls ein paar Stunden nur arbeitet. Das sieht man ja auch sehr deutlich, wenn man in die klassischen Büroeinrichtungen geht. Der Bürostuhl, der an dem Schreibtisch steht, hat immer die Ergonomieklasse 3 Blättchen oder die volle Ergonomie. Und die Stühle an einem Besprechungstisch oder so sind ja auch in dem Büro durchaus mit anderen Untergestellen ausgerüstet.
Ja.
Weil man davon ausgeht, dass man da nicht so lange drauf sitzt.
Okay, also wer dann bei Ihnen über einen Gutschein bestellt, weiß genau, es ist so und so ergonomisch. Sitzen die Leute auch Probe oder gibt's das nicht? Das ist ja bei Online-Handel schwer möglich.
Ja, diese Fragestellung kommt immer wieder und dann gebe ich einfach zurück. Auf welchem Bürostuhl konnte denn jemals ein Mitarbeiter Probe sitzen? Die Stühle sind von Haus aus so justierbar, dass sie für die gängigsten, ich sage jetzt mal wirklich die gängigsten Körpergrößen und Körpergewichte geeignet sind und dass man dann den Stuhl entsprechend einstellen kann. Und natürlich kommt von dem Hersteller dann auch eine entsprechende Bedienungsanleitung, damit man auch weiß, wie man das für sich am besten einstellt.
Ja. Und wie groß ist so im Schnitt der Warenkorb, den Sie haben?
Der Warenkorb im Schnitt liegt schon so bei 500-600 Euro.
Okay, und machen das denn die Unternehmen freiwillig? Jetzt müssen wir vielleicht auch nochmal ins Rechtliche ein bisschen reingucken. Ich frage mal ganz, ganz dumm, was ist denn überhaupt Homeoffice?
Naja, wenn man mal zurückblickt, da gibt es zwei rechtliche Regelungen. Das eine ist die Regelung zur Einrichtung eines Telearbeitsplatzes. Das kam Ende der 90er Jahre raus. Da ist der Arbeitgeber komplett verantwortlich für die gesamte Einrichtung und Ausstattung des Büros zu Hause in einem geschlossenen Raum. Und also das geht hin bis zur Steckdosen und Kabelführung und Steckdosen und Lichteinfall und so weiter. Das ist also eine sehr aufwendige Implementierung. Und die zweite rechtliche Regelung, das ist eine Regelung, die kam Mitte der 2000er Jahre auf, als die ganzen Mobile Devices, Laptops und so weiter als Arbeitsgerät aufkamen. Und dort hat man vor allen Dingen die Arbeitszeiterfassung im Vordergrund gesehen, dass ein Mitarbeiter, wenn er im Zug sitzt oder im Flugzeug oder abends im Hotel, dass er das sozusagen als Arbeitszeit einrechnen kann. Da war nie, bei diesem Gesetz war niemals der Gedanke, dass man damit jemanden für ganztägig ins Homeoffice schickt.
Aber jetzt setzt sich das ja so durch, dass man im Grunde heutzutage sagt, ich hätte gern lieber Arbeitgeber 2 Tage, 3 Tage so hybrid. Also ich möchte auch mal zu Hause. Ist das dann Telearbeit oder ist das?
Ja, da kommen wir jetzt dazu. Okay. Als dann die Corona-Pandemie ausbrach und dann das Homeoffice kam, das war ja für alle eine Überforderung und deswegen haben in den Betriebsvereinbarungen die Unternehmen ihre Mitarbeiter in das mobile Arbeiten geschickt. Damit war die Ergonomie am Arbeitsplatz nicht geregelt.
Mobiles Arbeiten ist ein juristischer Begriff auch?
Das ist der juristische Begriff dafür, das ist richtig. Okay.
Das machen jetzt im Augenblick alle Leute.
Das ist sozusagen der derzeitige Standard. Und viele Unternehmen sind jetzt auch so, dass sie sagen, also das lief jetzt aus. Noch sind wir im Pandemiestatus, da greifen wir noch nicht unbedingt vor. Aber ich weiß von Verdi, dass Verdi vorhat, das Thema Ausstattung, und zwar ergonomische Ausstattung, nicht nur technische Ausstattung im Homeoffice, mit in die Tarifverhandlungen aufzunehmen, in den nächsten Tarifverhandlungen, weil sie das auch geregelt haben möchten. Und da bieten wir eine relativ funktionale Vorgehensweise vor, wo das Unternehmen dann auch ein Stück weit entlastet wird von so Themen wie dezentralen Betriebsvermögen, das ja auch einer Inventur unterzogen werden muss.
Das müssen wir nochmal erklären, wieso, also wenn das angenommen, dass das Unternehmen doch fortschrittlich ist und den Leuten was zur Verfügung stellt, aber es bleibt im Besitz des Unternehmens, dann wäre es dezentrales.
Dann wäre es das dezentrale Betriebsvermögen. Und Sie können einen Laptop oder einen Monitor, den kriegen Sie noch einfach zurück ins Unternehmen. Aber einen Schreibtisch oder einen Bürostuhl, das ist dann schon ein bisschen komplizierter.
Also Sie sagen schon, das muss eigentlich ins Eigentum des Arbeitgebers
übergehen. Das sollte in den Eigentum des Arbeitgebers übergehen, auch schon deswegen, weil man ja den Geschmack des Arbeitnehmers und nicht das CI des Arbeitgebers dort abbildet. Und was macht der Arbeitgeber hinterher mit 200 völlig unterschiedlichen Stühlen.
Das ist interessant. Also wir haben im Grunde jetzt, Pandemie ist ja jetzt so ein bisschen zumindest gerade mal abgesagt. Die Homeoffice-Pflicht gilt gerade nicht mehr. Aber Sie sagen, dieses Thema kommt jetzt erst massiv auf die Unternehmen zu, durch diesen Trend zum hybriden Arbeiten.
Ja, das kommt einmal dadurch, dass viele Arbeitnehmer auch mitbekommen haben, welche Vorteile sie im Homeoffice haben und feststellen, dass viele Aufgaben sich im Homeoffice auch einfach besser machen lassen und sie nicht so belastet sind durch Anreisen, gerade wie hier in Köln in Ballungszentren, wo eigentlich morgens der Ring komplett zu ist und man dann auch sehr viel Zeit im Stau und so weiter verbringt. Und da kommt jetzt auch der zunehmende Wunsch und auch Druck der Arbeitnehmer, die sagen, okay, ich kann mir durchaus vorstellen, dass ich 2-3 Tage im Homeoffice bin und 2-3 Tage im Unternehmen. Dann sieht aber auch die Arbeit im Unternehmen total anders aus. Das ist also auch nochmal ein Schub in diese Richtung, weil Kommunikationsräume im Unternehmen müssen total anders aussehen als flächig verteilte Schreibtische, an der jeder sozusagen seinen Individualaufgaben nachgeht.
Können wir es vielleicht doch nochmal versuchen, rechtlich auf den Punkt zu bringen? Also muss ein Arbeitgeber zurzeit schon den Leuten die Ausstattung zu Hause bezahlen?
Nein, das muss er nicht, aber er ist in der Haftung, wenn etwas passiert.
Jetzt sagten Sie, Verdi ist am Thema dran und versucht das auch tariflich jetzt zu fassen demnächst. Und tatsächlich, der Leiter der Grundsatzabteilung von Verdi sagte auch, ich zitiere mal, wenn Beschäftigte einen großen Teil ihrer Arbeitszeit zu Hause verbringen, ist es absolut notwendig, dass der Arbeitgeber die entsprechende Ausstattung zahlt? Also er sagt absolut notwendig. Ist das eine moralische Verpflichtung, die da durchkommt, oder ist das schon juristisch griffig?
Also momentan ist das eine moralische Verpflichtung. Sobald es in einen Vertrag gegossen ist oder in ein Gesetz, ist es auch eine juristische Verpflichtung.
Mhm. Und Sie gehen davon aus, dass das passieren wird?
Ich gehe davon aus, dass das passieren wird, ja. Einmal, weil, wie gesagt, absolut notwendig, wenn ich die Worte von dem Verdi-Vertreter hier nehme, dann spürt man da schon zumindest aus der gewerkschaftlichen Sicht einen entsprechenden Druck. Und das Gleiche gilt auch innerhalb des Arbeitsministeriums, dass da auch an Konzepten gearbeitet wird. Die kenne ich nicht im Detail, aber das ist alleine schon von der Ausrichtung des Ministeriums ein Thema, mit der wir uns befassen müssen.
Ich stelle mir das trotzdem sehr kompliziert vor. Sie sagten ja eben, bei den Telearbeitsplätzen geht es so weit, dass die Steckdose noch überprüft werden muss, ob die auch, dass man sich da nicht irgendwie einen Kurzschluss einfängt oder so. Das hieße ja auch, dass die Privatsphäre dann auf eine Art ein bisschen aufgehoben wird, weil der Arbeitgeber dann da auch mal vorbeigucken muss und gucken muss, ist denn das hier alles so eingerichtet, wie es zu sein hat, um diese Gefährdungsbeurteilung auch zu machen?
Da bin ich voll bei Ihnen. Das ist ja auch der Grund, weshalb der Telearbeitsplatz eigentlich kaum eingerichtet wurde. A, weil es sehr teuer war und B, weil da auch eine gewisse Übergriffigkeit dahinter ist, in das Privatleben des Mitarbeiters auch Einsicht zu bekommen. Man muss dazu sagen, dass die Arbeitsstättenverordnung ja auch eigentlich einer Überarbeitung bedarf, weil die Grundsätze, die bei vielen Dingen dahinter sich verbergen, wie zum Beispiel die Tischtiefe oder so, bezogen sich ja damals noch auf Röhrenbildschirme, also diese tiefen Röhrenbildschirme. Die stehen, glaube ich, nirgendwo mehr. Also alle haben Flachbildschirme oder eben einen Laptop und so. Und man müsste da auch in dieser Richtung mal das Thema überdenken. Aber das überlasse ich den Fachleuten.
Ja, das stimmt. Das würde ja eigentlich heißen, da reicht jetzt auch so ein Klappsekretär vielleicht, ne? Bei den kleinen Bildschirmtiefen, ne?
Absolut. Ja. Weil der Abstand, den ich zum Monitor habe, ist dann immer noch der gleiche wie jetzt bei 80 Zentimeter Mindesttiefe, wenn der Monitor allein schon 30 Zentimeter Tiefe hat.
Mhm. Spüren Sie denn auf Ihrem neuen Geschäftsfeld jetzt viel Konkurrenz?
Ja, es gibt natürlich viele Bereiche, die in diese Segmente reingehen. Die Wettbewerber, die wir auf jeden Fall da haben, haben aber eine etwas andere Herangehensweise, indem sie für jeden Arbeitgeber einen eigenen Shop kreieren, wo der Arbeitgeber dann sozusagen kuratiert eine Möbelauswahl vortrifft. Das ist für große Unternehmen durchaus interessant, aber das ist nicht lukrativ für den gesamten Mittelstand.
Ja, das heißt also anders gesagt, Sie sind auf Mittelstand aus, ja?
Ja, nicht nur. Also ich bin offen für alle, aber so, dass man auch eine große Produktvielfalt hat und dass sich da jeder wiederfindet.
Und wo fängt bei Ihnen die Nachfrage an? Spüren Sie das eher auf der Seite der Unternehmen, die sagen, ich fühle mich da irgendwo verantwortlich und die Gutscheinlösung ist irgendwie für mich passend? Oder sind es tatsächlich Arbeitnehmer, die auf Sie aufmerksam werden und dann Ihrem Chef sagen, guck mal, da könnte ich...
Das ist noch der zweitere Weg, den Sie beschrieben haben, dass eher der Antrieb von den Arbeitnehmern kommt, weil viele Unternehmen da noch in den internen Überlegungen sind, wie sie in der Zukunft grundsätzlich mit dem Thema umgehen. Aber man merkt schon, dass dort großes Umdenken ist, weil ich selber bin jetzt auch Vermieter und ich habe heute Mittag ein Gespräch geführt mit einem meiner Mieter, die gesagt haben, dass sie also nach Beendigung der Vertragslaufzeit dann auch gerne, das ist erst in anderthalb Jahren, aber dann diese Immobilie aufgeben müssen wollen, weil sie schlicht und ergreifend Mitarbeiter in Irland, in Spanien und sonst wo in Europa haben und dass sich gerade im kreativen Bereich da eine völlig neue alle Arbeitsformen ergeben haben, gerade bei den jungen Mitarbeitern, die da einfach mehr Freiheiten haben möchten.
Wie machen Sie auf sich aufmerksam? Ich habe mal von anderen Gründern gehört, die dachten, okay, jetzt bereiten wir alles vor für den großen Big Bang und die Homepage geht online und dann saßen sie alle davor und warteten auf den Traffic und natürlich passiert ja erstmal gar nichts, weil dann ist halt eine Homepage oder ein Marktplatz mehr in der Welt, aber man muss ja auch erstmal auf sich aufmerksam machen.
Naja, das ist ja so, wenn Sie dann die Website live haben, dann werden Sie ja schon mal erstmal gar nicht gefunden, weil alleine Google schon eine Weile braucht, bis Sie auch in die Crawl-Mechanismen mit reinkommen und dann dort auch gefunden erfunden werden. Und das ist auch schon eine Aufbauarbeit, dass man also das Ganze, dass die Website nicht nur für den Konsumenten, sondern auch für Google so entsprechend aufbereiten, dass sie auch darüber gefunden werden. Und zwar nicht nur, wenn man den Namen korrekt eingibt, sondern auch, wenn man unter Begrifflichkeiten sucht. Wir sind zum Beispiel bei dem Begriff Schallschutzlösung im Homeoffice, sind wir schon Position 1.
Nicht bezahlt, sondern organisch?
Nicht bezahlt, okay. Organisch. Und bei dem Bereich Sichtschutz im Homeoffice sind wir schon an Position 3. Das war vor 2-3 Wochen so. Also man kommt dann über diese Nischenthemen natürlich einfacher rein in den Bereich Homeoffice an sich. Das ist ein großer, überbordender Begriff. Da wird auch im Moment sehr, sehr viel bezahlt, auch von denjenigen, die Produkte haben, die eigentlich für dieses Thema und gerade für die Ergonomie nicht unbedingt optimal sind. Aber da bin ich sehr zuversichtlich, das kommt auch noch.
Und was sagen die Hersteller dieser Möbel, die Sie da listen, also Living Chairs oder Stansom oder Loivico, sagen die zu Ihnen, Frau Hammer, wir kennen uns zwar von früher, aber wir kommen schon alleine klar, also wir haben unsere eigenen Absatzwege oder sind die dankbar?
Ich bin ja nicht der exklusive Absatzweg, überhaupt nicht. Ich bin ein zusätzlicher Absatzweg und die Hersteller, wenn ihr Produkt auf meinem Markt nicht verkauft wird, dann entstehen ihnen auch keine Kosten. Das ist also ein zusätzliches Add-on-Geschäft, das Sie sehr gerne begleiten, weil Sie das Potenzial sehen, das es in der Zukunft haben kann.
Also die kooperieren mit Ihnen, weil es für Sie auch keinerlei Risiko bringt und verlängert die Reihe sozusagen.
Genau.
Ja. Ist es denn so, dass Sie da noch viele Kontakte von früher haben und da jetzt auch gezielt dran arbeiten?
Da bin ich natürlich ganz gezielt dran gegangen, aber ich habe festgestellt, dass die Möbelindustrie nicht immer, wenn es jetzt um disruptive Geschäftsmodelle geht, war auch vorher schon so, mitgeht, weil die Unternehmen das Problem haben, dass sie das Thema Dropshipment, also ein einzelnes Produkt zu einer Adresse zu liefern, dass das noch logistische Probleme macht, weil sie von ihrer Ausrichtung der Geschäftsprozesse immer noch sehr stark, in dem es fährt ein LKW zu einem Lager ausgerichtet sind.
Wie lösen Sie das?
Das kommt mit der Zeit. Das bin auch nicht ich, die das löst. Ich denke mal, dass früher oder später auch da ein entsprechendes Umdenken ist.
Ja, aber es entstehen wahrscheinlich ein bisschen höhere Logistikkosten, weil dann einzelne Kuriere doch ausfahren müssen und ausliefern, ne?
Das ist richtig. Das ist absolut richtig.
Und Sie selbst sind beteiligt über eine Provision, nehme ich
ja,
mal an.
Ja, genau.
Ich habe eine interessante Statistik auch gesehen vom Industrieverband Büro und Arbeitswelt. Man kann, glaube ich, sagen, das ist der Verband der Hersteller. Ist das so? Die haben nämlich bei den Entscheidern mal nachgefragt, derjenigen, die so Büros ausstatten. Wie viel eurer Mitarbeiter sagen denn, hallo, ich brauche hier Hilfe bei der Homeoffice-Ausstattung? Und das waren 58%, also Hilferufe sozusagen, die auch wahrgenommen worden sind. Aber tatsächlich geholfen hat nur ungefähr ein Drittel, nicht mal ein Drittel der Leute. Das heißt, es wurde weitgehend ignoriert, dieser Hilferuf. Und zwar wurde dann gesagt, wir haben 11% haben bezuschusst, 9% haben das leihweise zur Verfügung gestellt, das Mobiliar, und 9% haben tatsächlich neue Möbel angeschafft, also das, was Sie, glaube ich, auch propagieren. Dann gab es noch einen ganz kleinen unter einem Prozent für Leasing-Modelle. Ja, wie lesen Sie diese Statistik?
Ja, dass die Arbeitgeber in dem Thema noch sehr, sehr vorsichtig sind. Das hat auch immer damit zu tun, welche Segmente sie in den Arbeitswelten befragen. Die Unternehmen, die in dem War for Talent sind, die sind solchen Themen wesentlich aufgeschlossener als diejenigen, die aus einer klassischen Struktur kommen und mit einem halben Hinterkopf auch immer wieder ihre Anzahl von Mitarbeitern hinterfragen. Da ist man auch so in so einem absoluten Spannungsbogen, wer sich eben stärker um neue Mitarbeiter bemühen muss und wer eher vorsichtiger in den Bereichen ist.
Kann man da moralisch werden und auch sagen, da sparen Unternehmen vielleicht auch auf Kosten oder auf dem Rücken ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? Wenn sie nach Hause schicken und sagen, dann haben wir ein bisschen Büroflächen frei, können das vielleicht anderweitig nutzen oder sogar die Miete loswerden?
Das ist ein Stück weit die Befürchtung, die die Gewerkschaften in dem Thema auch haben. Ja, ich habe jetzt als Vermieter auch genau so eine Argumentation heute zu hören bekommen. Das kann durchaus auch ein Ansatz sein. Nur wenn man seine Mitarbeiter nicht wertschätzt, dann kommt man mit den Mitarbeitern auch grundsätzlich nicht weit, generell im Berufsleben. Deswegen ist da auch die Frage, wann da ein Umdenken kommt.
Also es gibt ja diese Untersuchungen, viele Statistiken deuten darauf hin, dass die Leute so ungefähr 2 oder manchmal auch 3 Tage pro Woche durchaus gerne zu Hause arbeiten. Das hat sich jetzt, die haben es probiert, haben auch ein bisschen Gefallen dran gefunden. Glauben Sie, dass sich diese Zahl noch verschiebt, dass also der Trend Richtung ich möchte zurück ins Büro wieder stärker wird, oder wird es bei diesen 2-3 Tagen bleiben?
Ich denke, dass sich das bei den 2-3 Tagen einpendeln wird, weil wenn man sich mal so früher an seine normale Büroarbeit reflektiert hat, dann ist das auch so, dass rund 50-60% der Tätigkeit sind kommunikative Tätigkeiten mit den Kollegen. Aber alles das, was ich sozusagen an meinem Schreibtisch machen kann, das kann ich auch sehr gut zu Hause machen mit den neuen Technologien.
Wie halten Sie das persönlich? Trennen Sie zwischen zu Hause arbeiten und im Büro?
Nein, ich arbeite von zu Hause aus. Das war auch ein Stück weit meiner Lebenssituation geschuldet, weil mein Mann hatte Krebs, ist mittlerweile auch verstorben. Und deswegen brauchte ich eine Tätigkeit, die ich von zu Hause aus machen kann, damit ich ihn auch noch mit versorgen kann. Das war ursprünglich die Motivation, die auch hinter diesem Konzept stand. Ich habe mein Team über Deutschland verteilt. Wir machen sehr viel, wir machen alles über Remote Work und es klappt wunderbar.
Wie groß ist das Team inzwischen?
Wir sind 5.
Was ist das für ein Gefühl jetzt? Also Sie haben jahrelang in Unternehmen, auch in straffen Strukturen, glaube ich, gearbeitet, auch dort eben an der Spitze gestanden in der Geschäftsführung. Und dann plötzlich frei und freischwebend und Gründerin. Ist das eine Befreiung oder ist es auch manchmal so, dass Sie sagen, macht mir Angst oder wie soll man sagen, oder?
Beides. Es ist auf der einen Seite eine Befreiung, weil ich nicht mehr einen Terminkalender habe, wo ich schon 1,5 Jahre im Voraus weiß, dass ich an einer Familienfeier nicht teilnehmen kann. Also das sind dann Einschränkungen, gerade im Messewesen mit festen Terminen, mit denen ich halt immer operieren würde. Auf der anderen Seite hatte man ja früher auch viele Menschen, an die man etwas weitergeben konnte. Und ich kann nur sagen, also meine digitale Lernkurve war steil.
Was sagen denn die Leute aus Ihrem ehemaligen Umfeld, als sie das gehört haben, dass sie jetzt sich da selbstständig machen?
Ah, die finden das eigentlich ganz spannend und ganz interessant. Und wie gesagt, interessanterweise ist das jetzt ein Messefachmagazin aus Indien, eine Interviewanfrage geschickt hat, weil sie einfach auch die Hintergründe wissen wollen, was für mich jetzt die Motivation war, aus dem Messewesen herauszugehen und diese Entwicklung auch ganz spannend finden. Also das ist... Ja, ich werde beobachtet, wie ich damit so wie sich das entwickelt.
Ein indisches Fachmagazin wird dann über My Homies berichten, ja?
Ja, offensichtlich.
Das ist sehr spannend. Ja, also ich finde das sehr beeindruckend, auch dass sie jetzt dieses Gründergehen nochmal entdeckt haben in den Jahren. Ich hätte sehr gerne gewusst, in welche andere Richtung es gegangen wäre im Messewesen, aber das behalten sie für sich. Das heißt, das scheint ja auch noch nicht ganz... Das scheint ja noch nicht ganz vom Tisch zu sein.
Nein, ne? Ich komme selber aus einer Unternehmerfamilie. Mein Vater ist selber noch heute aktiv mit 82 Jahren. Für den ist das außerhalb seiner Vorstellungskraft, irgendwann mal nicht mehr zu arbeiten. Und man hat verschiedene Lebensabschnitte, in denen man verschiedene Tätigkeiten macht. Und auch mein Vater hat nochmal mit Mitte 50 komplett erfolgreich neu angefangen. Und so gibt's da auch so.
In welchem Bereich?
Das waren damals die Altenpflegeheime. Und ist mittlerweile auch erfolgreich verkauft. Aber ich habe einfach das vorgelebt bekommen, dass es gibt halt immer gewisse Abschnitte im Leben, die auch sozusagen der persönlichen Lebenssituation und auch dem gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Umfeld entsprechen. Weil man kann nicht davon ausgehen, dass ein Produkt, das man vor 30 Jahren entwickelt hat, heute noch eine Berechtigung hat. Stichwort Faxgeräte, Stichwort Telex und so weiter und so fort. Analoge Fotografie ist jetzt Nischenthema. Das sind die Veränderungen, die wir im Leben haben und die müssen wir erkennen, sehen und mitmachen.
Aber so gesehen sind Büromöbel mit Sicherheit ja Dinge, die man auch braucht, auch in Zukunft braucht.
Sitzen und etwas ablegen, das wird immer da sein.
Ja, Frau Hammer, das war ein sehr interessantes Gespräch. Haben Sie herzlichen Dank.
Ja, ganz herzlichen Dank.
immer gerne wieder.
Wirtschaft Köln am Platz.
In der kommenden Woche begrüßt Sie mein Kollege Manuel Heckel an dieser Stelle. Zu Gast in der Rotonda hat er Karl Dienst, einen der Gründer des Startups Vegatech. Das Kölner Unternehmen hat sich zur Aufgabe gemacht, Einfamilienhäuser in kleine Ökokraftwerke zu verwandeln. Hausbesitzer bekommen Hilfe bei der Planung und Installation etwa von Photovoltaikanlagen, Stromspeichern und Wärmepumpen. Mit dieser technischen Beratung sorgt Vegatech dafür, dass die komplexen Produkte in einem System gut und harmonisch funktionieren. Die Vision? Energieautarkie mit Erneuerbaren. Hören Sie gerne rein und lassen Sie sich inspirieren. Mein Name ist Stefan Merks. Ich danke für Ihr Interesse und sage bis bald.